Deutsche Welle. Kalenderblatt.
1. September 1972. Schachduell im Kalten Krieg. Fischer schlägt Spassky.
Es war ein Kampf. Ost gegen West. Das größte Duell der Geschichte. Das größte Schachduell. Eine Begegnung im Kalten Krieg am Schachbrett im isländischen Reykjavik. E2, E4, C7, C5. Springer G1 nach F3, Bauer E7 nach E6. So begann an jenem 1. September der Endkampf bei der Schachweltmeisterschaft. Am Ende dieser 21. Partie gab der Russe Boris Spassky auf. Der Amerikaner Bobby Fischer hatte gewonnen. Horst Metzing, Generalsekretär der Europäischen Schachunion und Geschäftsführer des Deutschen Schachbundes, zu der Bedeutung dieses Sieges.
Das war natürlich insofern historisch, als das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass ein nicht-sowjetischer Schachspieler Weltmeister wurde. Und Fischer hatte also das Ziel, das er sich immer gesteckt hatte, erreicht, nämlich die Phalanx der Sowjets zu brechen.
Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel.
Die Sowjetunion war regelrecht geschockt vom Sieg des Amerikaners. Dabei war ein Sieg Bobby Fischers nicht völlig unerwartet gewesen.
Er war zu der Zeit auf jeden Fall der bessere Spieler gegenüber Boris Spassky. Und er hat seine Fähigkeiten, die auch im psychologischen Bereich angesiedelt waren, sicherlich besser umsetzen können.
In der Tat hatte Fischer im Vorfeld der Begegnung einen regelrechten Nervenkrieg geführt. Zunächst war der Turnierbeginn auf den 2. Juli festgelegt worden, doch Fischer erschien nicht. Dann gab es Unstimmigkeiten, Verhandlungen über die am Turnierort installierten Fernsehkameras und schließlich eröffnete um 17 Uhr nachmittags am 11. Juli Spassky die Weltmeisterschaft. Fischer erschien mit 7 Minuten Verspätung. Auch das psychologisches Kalkül. Fischer verlor die erste Partie, zur zweiten erschien er erst gar nicht, aus erneutem Protest gegen die Fernsehkameras und verlor damit ohne Spiel eine weitere Partie. Spassky lag damit bereits 2-0 in Führung. Die Spannung stieg in Reykjavik. D2, D4, Springer G8 nach F6. C2, C4, E7 nach E6. Bis zum 10. Zug stehen sich Fischer und Spassky gleichwertig gegenüber. Doch dann ist Spassky für einen Moment unkonzentriert und Fischer übernimmt ab dem 11. Zug klar die Initiative. Nach 41 Zügen und einer Vertagung gibt Spassky auf. Spielstand 1-2 für Fischer. In der 5. und 6. Begegnung gewinnt Fischer erneut und nach einem Remis steht es da bereits 3,5-2,5 für Fischer.
Schachmatt durch die Dame im Spiel. Weil sie mir so gefiel.
Weltweit wird über die Partie in Island berichtet. Die Schachbegeisterung in den USA und sogar in Österreich führt zu einem Ausverkauf an Schachbrettern. Selbst in der Boulevardpresse werden die Partien abgedruckt. Für Horst Metzing war es der erfrischende Spielstil Fischers, der den Reiz der Begegnung ausmachte.
Für mich war es immer das Interessante, dass er einen kämpferischen Stil hatte. Er war ein guter Taktiker, er hat klare Linien, Angriffspartien bevorzugt und insofern glaube ich auch, dass er Schach damals weiterentwickelt hat. Also für mich als Schachspieler war es damals interessant, dass er Königsgambit gespielt hat, dass er Varianten im Sizilianisch gewählt hat, die sehr schnell zu Verwicklungen geführt haben, aber immer noch irgendwo die klare Linie erkennbar gewesen ist.
1. September 1972. Nach 7 Remis steht es 11,5-8,5 für Fischer. Er braucht noch einen Punkt, um Weltmeister zu werden, der erste amerikanische im Spiel der Könige. Nach 2 Stunden und 36 Minuten gibt Spassky im 41. Zug nach einer Nacht der Analyse auf. Es sollte Fischers Krönung und gleichzeitige Abdankung werden. Bei der nächsten Begegnung 1975 trat er als amtierender Weltmeister nicht mehr an. Anatoli Karpow wurde wegen Fischers Nichtantreten zum neuen Weltmeister erkoren.